Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute Fortsetzung machen können. Wir sind ja gestern Abend schon richtig intensiv eingestiegen in den ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 1, und wollen heute das zweite Kapitel miteinander anschauen. Ihr könnt also eure Bibel aufschlagen und einfach so immer in diesem zweiten Kapitel mitlesen. Wir werden wieder den Text so entlang gehen, wie wir das gestern auch gemacht haben. Das erste Kapitel, das ist noch relativ bekannt, da wird häufiger mal draus gepredigt. Aber dieses zweite Kapitel, da hört man seltener etwas. Das scheint doch deutlich unscheinbarer zu sein. Aber mich hat das, als ich mich damit beschäftigt habe, auch wieder stark angesprochen. Denn in diesem zweiten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes, da lässt uns Paulus sozusagen in sein Diensttagebuch schauen. Hans hat gefragt, wer führt ein Diensttagebuch? Also ich in gewisser Weise, deshalb weiß ich, dass ich vor 20 Jahren das erste Mal bei euch in der Gemeinde war, in den Büroräumen damals. Ich weiß sogar noch, was ich gepredigt habe. Weiß es von euch noch jemand? Das wirft mich jetzt innerlich so zurück. Wir haben gesprochen über das Thema als Erstpredigt in der Gemeinde. Die Hölle, Strafvollzugsort Gottes. Das weiß ich noch. Wie das war. 20 Jahre ist das schon wieder her, seid ihr schon wieder unterwegs. Und ich wünsche euch einfach, dass der Herr euch weiter reinigt, heiligt, zusammenfügt, gebraucht und ein ganz helles Licht hier auch für sich zu seiner Herrlichkeit unter euch weiter leuchten lässt. Dazu segne euch der Herr. Ja, und in diesem Diensttagebuch des Apostels Paulus hier in diesem zweiten Kapitel, da erzählt Paulus eben von seinem Dienst und seinem Leben in Thessalonich. Und diese Innenansicht des Apostels Paulus, die vermittelt uns viele wichtige Orientierungspunkte, auch für Dienst und Leben in der Gemeinde heute. Wir erfahren hier in vier Abschnitten. Erstens, wie Paulus den Thessalonichern das Evangelium verkündigte, die Verse 1 bis 6. Dann erfahren wir, wie Paulus unter ihnen lebte, die Verse 7 bis 12. Dann als drittes, wie die Thessalonicher das Wort aufnahmen, die Verse 13 bis 16. Und wie Paulus sich nach ihnen sehnte, die Verse 17 bis 20. Und diese vier Punkte wollen wir etwas nachspüren. Und wir beginnen mit den ersten sechs Versen unter der Überschrift, wie Paulus ihnen das Evangelium verkündigte. Ich lese den ersten Vers. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Also Paulus fängt hier mit dem Ergebnis an, von hinten sozusagen, dass der Dienst dort in Thessalonich nicht vergeblich war. Und das war für Paulus immer sehr wichtig, dass sein Dienst und die Verkündigung des Evangeliums nicht vergeblich, man kann übersetzen, nicht wirkungslos, nicht umsonst, nicht fruchtleer geblieben ist. Und dieses Stichwort hat mich auch wieder angesprochen, dass Paulus hier das so sagt, so freudig sagt, unser Dienst bei euch, der war nicht vergeblich, nicht umsonst. Und Paulus hat erstaunlicherweise diesem Gedanken, ob es vergeblich ist in seinem Dienst oder nicht, dem hat er viel nachgespürt. Da war ich ganz überrascht, als ich dem mal in seinen Briefen nachgegangen bin. Er schreibt zum Beispiel, das ist die Stelle, die wir meistens alle kennen, in 1. Korinther 15, 58, seid nun alle Zeit fest, unerschütterlich im Dienst des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Jetzt kommt noch was. Im Herrn. Im Herrn. Also unsere Mühen können schon sehr vergeblich sein, wenn sie nämlich nicht im Herrn, aus ihm heraus, in der Verbindung mit ihm geschehen. Dann kann unsere Mühe sehr vergeblich sein. Das erinnert mich dann sehr an das, wo der Herr in Johannes 15 gesagt hat, bleibt in mir und ich in euch. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Können wir ohne ihn viel tun? Ja, natürlich können wir ohne ihn viel tun. Viel Unsinn. Viel Unsinn können wir ohne ihn tun. Viel Dinge, die es nicht bringen, viel Dinge, die leer bleiben, viel Dinge, die in die falsche Richtung gehen. Wir können ganz viel tun ohne ihn. Aber das ist alles nur für die Müllhalde. Wenn wir Dinge tun wollen, die nicht vergeblich sind, die bleiben, die Bestand haben, die Wert haben, die bis in Ewigkeit hinein Bestand haben, dann geht es nur in Jesus, wenn er in uns selbst lebt und wirkt und handelt. Und das ist das Erste, was dem Apostel Paulus so wichtig ist. Und darum sagt er uns das so fröhlich: Wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und das ist mir ein Trostwort, denn man sieht ja nicht immer, was da so an Frucht entsteht. Und dass der Herr das uns hier so zusagt, dass wir das wissen dürfen, dass wenn wir in ihm leben und sind und dienen, dann dürfen wir wissen, es ist nicht vergeblich, auch dann, wenn wir oftmals Dinge gar nicht sehen in ihrem Ergebnis. Aber hier hat der Apostel Paulus die andere Seite im Auge. Also nicht nur diese Zusage, die er für seinen Dienst empfängt, sondern hier treibt ihn jetzt die Frage um, wie kommt eigentlich das, was der Herr durch mich wirkt, wie kommt das bei den Empfängern an, bei der Gemeinde an? Ist das bei denen am Ende vergeblich? Bleibt das einfach nur eine Luftblase? Oder wird das zu Leben, zu Sein, zu Veränderung, zur Wirklichkeit? Und da freut er sich bei den Thessalonichern so: Bei euch war unser Eingang nicht vergeblich. Aber anderen Gemeinden, da schreibt er zum Beispiel den Philippern, in Philipper 2, Vers 16, dass sie unbedingt das Wort des Lebens festhalten sollen, auf dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und nicht vergeblich gearbeitet habe. Und den Galatern schreibt er in Galater 4, Vers 11, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Also, das hat Paulus ernst genommen. Und auch hier sehen wir wieder dieses, es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben, was ja für mich der Schlüssel überhaupt beim Bibellesen geworden ist. Paulus auf der einen Seite, wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und auf der anderen Seite dann dieses, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Also es gibt auch im geistlichen Dienst so ein vergebliches Laufen und Arbeiten. Und das müssen wir ernst nehmen. Weil Paulus es ernst genommen hat, weil es Paulus bewegt hat, weil es Paulus wichtig war, da sollten auch wir nicht einfach so drüber weggehen, sondern auch öfter mal fragen, ja, ist das jetzt hier alles nur für den Wind, was ich mache? Oder sind das Dinge, die wirklich auch Bestand und Wert haben? Entscheiden tut sich die Frage der Vergeblichkeit hier in der Verantwortung des Hörers. Das ist mir hier aufgegangen, dass es von Paulus ganz bewusst gesagt wird, wie ist das bei euch mit dem Wort, was ich euch verkündigt habe? Bleibt das bei euch einfach nur wirkungslos, leer, umsonst, oder bewirkt es Veränderung, Leben in euch? Das ist letztlich die Frage, was machen wir mit dem Wort, das uns verkündigt wird? Und da stehen wir vor einer Situation, dass wir unglaublich viel hören. Wir hören unglaublich viel. Was von dem in uns wird zu leben? Und da haben wir gestern Abend nochmal drüber gesprochen, wie wichtig es auch ist, dass Dinge, die wo uns der Herr anspricht, oder wenn wir Predigten hören, oder Dinge, die uns ansprechen, einfach, dass wir da zu Hause dem nochmal nachgehen. Das festmachen. Also ein Bibelwort abschreiben und, weiß ich nicht, an den Kühlschrank oder an den Schrank hängen. Und jetzt einfach mal sagen, dieses Wort, das soll mich mir jetzt ganz bewusst diese Woche begleiten. Das möchte ich mal ganz bewusst reinnehmen in mein Leben. Oder Vorträge nachhören mit der Bibel, Pause-Taste drücken, dem nachgehen, mit dem Herrn drüber reden, was das für uns bedeutet. Also diese Dinge festmachen, damit wir nicht nur hier sitzen, hören, dann rauscht es durch und ist es vorbei. Jakobus sagt mal, wenn wir nur Hörer, aber nicht Täter des Wortes sind, dann gleichen wir Menschen, die ihr Angesicht in einem Spiegel betrachten, und dann drehen sie sich um, gehen weg und haben alsbald vergessen, wie sie beschaffen waren. Also es ist wichtig, dass wir dass wir diese Dinge festmachen in unserem Leben, dass sie da ankommen und nicht nur als gehörtes Wort in unserem Leben durchrauschen. Paulus war das für sein eigenes Leben auch wichtig. 1. Korinther 15,10 schreibt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das würde jeder von euch jetzt, denke ich mal, auch unterschreiben. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dann macht er aber Fortsetzung. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Also das war keine Gnade, die so in Tiefschlaf versetzt. Das war keine Gnade, die in die Passivität treibt. Das war keine Gnade, wo man im Sessel sitzt und sagt, alles ist der Herr, alles tut der Herr und ich kann ja nichts tun. Die Gnade des Herrn. Und wir merken nicht, wie wir diese Gnade in diesem Moment verunehren, weil wir sie völlig missverstehen. Das ist nicht die Gnade, die uns in Sessel festmacht und die uns eine Tüte Gnadenchips servieren will. Ja? Es ist die Gnade, die uns in Bewegung setzen will, die zu Leben werden will, die Auswirkungen in unserem Leben haben will. Und deshalb schreibt Paulus das hier. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, das weiß ich wohl. Nur durch seine Gnade, durch nichts und niemand anderes. Aber jetzt eben doch das Zweite. Seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Die ist nicht nur einfach verpufft ins Leere gegangen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Und dann möchte nur nicht, dass das nun auch wieder gleich missverstanden wird. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. Na klar, auch hier ist es wieder die Gnade Gottes, wenn wir unterwegs sind, auch im Dienst, in der Arbeit für den Herrn. Aber das ist so wichtig, dass wir nicht ein Gnadenverständnis haben, dass wir so rein als Konsumenten in der Passivität aufnehmen und nicht begreifen, dass es eine Gnade ist, die uns in Bewegung setzen möchte für den Herrn. Und hier durfte Paulus jetzt voll Freude feststellen, bei den Thessalonichern war die Verkündigung des Evangeliums, all das, was sie gehört haben, das blieb nicht vergeblich, nicht wirkungslos, nicht umsonst. Und dann berichtet Paulus, wie es dazu kam, was dem vorausging, dass es eben zu einer Segensgeschichte geworden ist. Und von dieser Vorgeschichte des Segens, dass es nicht vergeblich war, von dieser Vorgeschichte des Segens können wir jetzt so viel lernen. Und da lese ich zunächst mal Vers 2. War nicht vergeblich bei euch, sondern, und jetzt kommt diese Vorgeschichte dieses Segens, dieses nicht vergeblich, sondern, nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Paulus nennt hier drei Aspekte seines Dienstes. Erstens, sie ließen sich von schmerzlichen Erfahrungen nicht abhalten. Zweitens, sie wurden freimütig in Gott. Und drittens, ihr Dienst geschah unter viel Kampf. Das Erste, sie ließen sich von schmerzlichen Erfahrungen nicht abhalten. Paulus schreibt, nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, unmittelbar vorher, also kurz vorher in Philippi, hatten sie wegen der Verkündigung des Evangeliums Leiden, Misshandlungen und schwere Haft erlitten. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16. Und Paulus erwähnt diese kurz zuvor gemachte Erfahrung jetzt ausdrücklich. Warum? Weil es menschlich eben alles andere als selbstverständlich ist, sich dadurch im Dienst für Gott, im Dienst des Evangeliums jetzt nicht abhalten zu lassen. Schmerzliche Erfahrungen können für uns oft zum Hindernis werden, uns im Glauben auf den Auftrag Gottes einzulassen und seinen Verheißungen zu vertrauen. Schmerzliche Erfahrung. Hier bei Paulus war es die schmerzliche Erfahrung von außen. Durch die Welt, Verfolgung, Bedrängnis, Leiden, Haft. Bei uns ist dieser äußere Druck hier in unserem westlichen Kulturkreis noch erst im sich aufbauen. Das wird sich ändern, da bin ich ganz sicher. aber zurzeit leben wir da noch in einer sehr, sehr freien Atmosphäre. Und trotzdem merke ich hier auch, wie wir viele haben, die aufgrund schmerzlicher Erfahrungen innerhalb der Gemeinde nicht mehr für den Herrn, für den Dienst, für die Gemeinde nicht mehr frei sind, sondern die aufgrund schmerzlicher Erfahrungen in der Gemeinde, in der Vergangenheit blockiert werden für den Dienst, für die Gemeinde, für das Leben mit Gott in der Gemeinde. Da gibt es so viele Dinge und das macht mich so traurig, wenn ich dann von Leuten manchmal höre, ja, die kommen nicht mehr, was ist denn los? Na, da hat mal der oder der, der hat mal vor 20 Jahren das oder das zu mir gesagt oder an mir getan. Und dann sind die ausgestiegen, nicht mehr gekommen, bis heute nicht. Das liegt 20 Jahre zurück. Die leben zum Teil gar nicht mehr, die Leute, die der Ursache waren. Ja? Und ich denke, Leute, was ist denn los? Die Versöhnung ist doch die Kernbotschaft von Gemeinde. Und wir glauben sogar daran, dass Gott alles versöhnt, alles versöhnt. Also die, die glauben, dass Gott einmal alles versöhnt, die sollten Versöhnung so leben und darstellen wie keine anderen. Und das heißt, mit schmerzlichen Erfahrungen, wo andere mir wehtun, mir Unrecht tun, oder, und das passiert in der Gemeinde, das passiert in jeder Gemeinde, passiert auch in jeder Ehe und Familie. Wie gehen wir damit um? Und da sagt der Apostel Paulus einmal, wenn noch Neid und Eifersucht und diese Dinge unter euch sind, dann lebt ihr doch fleischlich nach Menschenweise. Also wir wollen doch nicht nach Menschenweise mit diesen Dingen umgehen. Wir wollen doch unseren Herrn ehren. Und dazu das tun, von dem der Apostel Paulus im Kolosserbrief mal schreibt, weil ihr von Christus so viel Gnade empfangen habt, darum erweist jetzt auch einander Gnade. Im Gesetz würde stehen, strengt euch an, damit ihr vor Gott Vergebung und Gerechtigkeit erlangt. Im Evangelium heißt es, weil ihr Gnade und Gerechtigkeit und Vergebung geschenkt bekommen habt, deshalb lebt die jetzt auch aus. Die Gnade, die ihr erhalten habt, die gebt einander weiter. Und denkt doch an dieses Gleichnis, wo der eine da bei dem König Millionen Schulden hat. Und er erfährt, mir wird das alles erlassen. Und dann geht er raus vor die Tür, trifft seinen Mitknecht, der ihm nur ein paar Euro schuldet und packt den am Krawattchen und sagt, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Merkt ihr, wir sind so beschenkt, wir reden davon, Gnade, Vergebung, Versöhnung, Dank und der Herr wird das ganze Universum, all seine Wesen versöhnen mit sich, jawohl. Und gleichzeitig in Bitterkeit, in Unversöhnlichkeit zu leben, das ist so ein schlimmer Widerspruch in sich. Das macht den Herrn traurig und das ist auch eine Schande für den Herrn. Gerade weil wir diese Versöhnung doch als Mitte unseres ganzen Lebens in der Botschaft haben. Und ich möchte euch dazu ermutigen, das anzunehmen. Schmerzliche Erfahrungen werdet ihr auch in dieser Gemeinde, so wie ich in meiner, werdet ihr machen. Ich habe da auch meine Spezies. Ja, gar keine Frage. Wir werden schmerzliche Erfahrungen machen. Unser Ich wird aufjaulen. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Bleiben wir in dieser Bitterkeit und Unversöhnlichkeit? Oder lassen wir los, Herr, du hast mir so viel vergeben. Keinem kann mehr vergeben sein als mir. Was hast du mir alles vergeben? Was vergibst du mir jeden Tag? Und da stehe ich und halte den anderen fest an seiner Schuld. Und das müssen wir einüben. Von Natur aus können wir das nicht, jawohl. Ich auch nicht. Ich bin Strafrechtler vom Beruf, Manometer. Ich lese Anklageschriften und verurteile die Leute, ja, zumindest bis mich meine Augen herausgrauen haben oder der Herr besser. Also ich weiß schon, was das ist, Anklageschriften. Schuld feststellen. Das prägt. Klar. Aber das müssen wir ganz bewusst einüben. Miteinander einüben. Und dann kommen wir nochmal, du, ich war jetzt so richtig sauer auf dich und dann hat der Herr mit mir geredet und hat mir wieder klar gemacht, was das eigentlich bedeutet. Und ich möchte das nicht festhalten. Und lass uns wieder in dieser Bruderliebe, du hast zu Beginn ja schon diese Richtung im Text gewiesen, diese Bruderliebe, lass uns in der leben. Also, das ist wichtig. Paulus hat sich durch die schmerzlichen Erfahrungen, bei ihm durch Außen, bei uns auch oft durch Innenursachen, Paulus hat sich durch diese schmerzlichen Erfahrungen nicht blockieren lassen, nicht rausdrängen lassen, nicht irgendwie in die Ecke bringen lassen, sondern er hat weitergemacht, in der Gemeinde für Christus, in der Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und so, schreibt er, wurden sie freimütig in Gott. Freimut, das ist dieser freie Mut. Der Mut, in voller Freiheit, ohne falsche Vorsicht etwas zu tun. Und das Gegenstück von Freimut ist so diese innere Verkrümmung, diese innere Angst, dieses in sich selbst gefangen sein und da nicht rauszukommen aus sich selber und dieser Enge, die man in sich selber empfindet. Freimut macht das auf, das Herz und das Gemüt für die anderen. Und so ein Freimut, der war nach den Erfahrungen, die Paulus vorher gemacht hat, auch für Paulus, nicht selbstverständlich. Er sagt nicht, ja, ich bin halt freimütig, ich stehe so im Glauben verwurzelt. Nein, er sagt, wir wurden freimütig in Gott. Und das zeigt mir, dass Paulus hier auch wieder einen Prozess erlebt hat. Die waren nicht von vornherein freimütig, nicht in sich selbst, weil es eben so eine Persönlichkeit und so eine tollen Kerle waren. Das waren sie nicht von vornherein. Das wurde in ihnen gewirkt. Sie wurden freimütig. Und wo wurden sie freimütig? In Gott, nicht in sich selbst. Und da können wir auch freimütig werden. Da können auch wir in den Verkrümmungen, in denen auch wir leben, in unseren Beengungen, da können auch wir, wie Paulus es mal sagt, ein weites Herz wieder bekommen, Freimut bekommen in Gott. Ja, und das Dritte, ihr Dienst geschah unter viel Kampf. Kampf gehört immer dazu. Nachfolge Jesu, Dienst für Jesus, ruft immer Widerstand hervor. Und Satan schaut doch nicht einfach nur tatenlos zu, wenn Menschen seiner Herrschaft und seinem Einflussbereich entzogen werden. Satan versucht doch mit allen Mitteln, Menschen festzuhalten in seinem Machtbereich der Finsternis und Zerstörung. Er will Menschen klammern, festhalten, an Ketten binden, durch Sucht und durch viele andere Dinge festhalten. Und wenn dann das Evangelium kommt und Menschen angesprochen werden und Jesus Menschen rauszieht aus dieser Machtverstrickung des Teufels und der Finsternis, na, da ist der Teufel doch nicht da und sagt, naja, da habe ich Pech gehabt. Nein, der bläst zur Gegenoffensive, der versucht an allen Ecken und Enden wieder zu klammern und irgendwo Widerstände, Schwierigkeiten hineinzubringen, um das wieder durchzustreichen mit Jesus. Und deshalb schreibt Paulus in Epheser 6,12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Auch da, wo wir uns mit Menschen in Auseinandersetzung befinden, ist unser eigentlicher Kampf nie mit Fleisch und Blut, nie mit Menschen, sondern immer mit dem dahinterstehenden Teufel, der sich ins Fäustchen lacht, wenn wir wieder mal nicht geschnallt haben, was eigentlich dahinter steht, hinter dem, was hier gerade in unserem Leben passiert. Also Widerstand, Schwierigkeiten, Anfechtung, die sollten uns nicht überraschen. Kampf gehört immer, immer mit dazu. Die Thessalonicher erlebten Freude des Heiligen Geistes in viel Bedrängnis, haben wir gestern gehört. Und hier, Paulus wurde freimütig, aber unter viel Kampf, das blieb, das war auch da. Es ist immer beides. Doch Jesus ist stärker. Jesus ist der Sieger. Und wenn Paulus hier vom Kampf spricht, dann schwingt bei ihm immer auch noch ein anderer Aspekt mit. Paulus gebraucht das Wort Kampf gern auch für den Gebetskampf, für das Ringen im Gebet. Kolosser 2, Vers 1, da schreibt Paulus, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Und er schreibt an die Kolosser, die er bisher noch nicht gesehen hat. Ich will, welch großen Kampf ich um euch habe. Damit meint er diesen Gebetskampf. Dann Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allzeit für euch ringt in den Gebeten. Gebet als Ringkampf, der allezeit für euch ringt in den Gebeten. Und in Römer 15, Vers 30, da schreibt Paulus, ich ermahne euch, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten, für mich zu Gott. Dein Wille geschehe, ist ein ganz, ganz zentraler Satz für ein Leben mit Jesus, für ein Leben im Vertrauen. Das ist die Grundhaltung, der Kern, in dem wir all den Dingen, die oft auch schwierig in unser Leben hineinkommen, entgegengehen. Herr, Vater, dein Wille geschehe. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ihr das jetzt richtig versteht. Es gibt ein Dein Wille geschehe. Das ist nicht Ausdruck des Glaubens, sondern es ist eine fatalistische Grundhaltung. Das ist so etwas wie, was soll's? Warum soll ich beten? Warum soll ich ringen? Warum soll ich kämpfen? Gottes Wille geschieht doch sowieso. Dein Wille geschehe. Was soll ich mir da einen großen Kopf machen? Paulus hat nicht so gedacht. Paulus sagt, der Epaphras, der ringt in den Gebeten. Und er sagt, ich brauche das auch, dass ihr mit mir kämpft, für mich in den Gebeten. Ich habe einen großen Kampf in den Gebeten. Und da frage ich euch, Gebet als Kampf, ringen in den Gebeten, mitkämpfen in den Gebeten. Kennen wir diese Dimension des Gebets? Wir haben als Leitungskreis in der Gemeinde, als Brüder der Gemeindeleitung vor einem guten Jahr, einem Vierteljahr, da haben wir mal uns hingesetzt, haben gesagt, Mann, wir laufen bei so vielen Dingen auf. Und wir haben so den Eindruck, wir wissen auch gar nicht richtig, wie wir jetzt weitermachen sollen und was die richtigen Entscheidungen sind. Und dann haben wir gesagt, was ist das Wichtigste im Leben eines Christen? Was ist das Wichtigste? Das Gebet. Hätten wir alle unterschrieben. Aber Leute, so wenn wir Sitzungen machen, dann beten wir immer vorher, klar, ein, zwei, der erste, zweite, dritte, vierte, einmal so rum und dann geht's los. Sagt mir, komisch. Irgendwie ist das nicht das, was wir in der Bibel auch über das Gebet lesen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen ein Treffen für uns als Brüder der Gemeindeleitung, wo wir uns nur zum Gebet, ohne dass wir irgendwas anderes zu besprechen haben, nur zum Gebet mal treffen. Und wir dann alle nur, nicht noch ein Termin, nicht noch ein Termin. Ja. Und, ja Leute, ist das Gebet das Wichtigste, was wir haben?
Ja.
Warum haben wir dann dafür keine Zeit?
Ja, schwierig.
Und dann wirklich, dann hat es uns der Herr geschenkt, dass wir alle zwei Wochen uns dann abends für anderthalb Stunden zum Gebet treffen. Und unsere jungen Brüder, die wir jetzt auch ja in der Gemeindeleitung mit drin haben, die haben gesagt, so haben sie Beten noch nie erfahren, noch nie erlebt. Das ist nicht, da betet jeder so für sich, so kurz so seine Sache runter, so unabhängig voneinander und möglichst 3 bis 5 Minuten oder so, sondern das ist ein Gebet, wo man Dinge vor Gott auskämpft und benennt und wo der eine betet und der andere setzt damit an, macht da weiter und dann kommt dem anderen wieder was dazu und dann entstehen Gebetsringkämpfe und dann stehen wir auf nach einigen Wochen und haben über Fragen, haben wir nie drüber diskutiert, nicht eine Minute, wir haben nur gebetet und stehen auf und sagen, und, wie machen wir das jetzt? Jawohl, haben wir im Gebet schon gemerkt, sind wir alle im Gebet, sind wir auf diese Schiene gebracht worden. Wir haben nicht einmal diskutiert und wussten mit der Frage mit einmal alle, jawohl, so soll es sein. Gebet ist Beten, ist Reden mit Gott und Hören, singen wir im alten Lied. Beten ist Reden mit Gott und Hören. Also es ist auch hier wieder, wie so oft in unserem Leben, was wir theoretisch im Kopf wissen, das muss rein in unser Leben. Und wenn Gebet das Wichtigste ist in unserem Leben, dann fragt sich, ob das nur auch wieder eine theoretische Bejahung ist oder ob das auch praktisch sich genau in der Wertigkeit in unserem Leben wiederfindet. Hier in Thessalonich haben Paulus und seine Mitarbeiter ihren Dienst nicht getan ohne diesen Gebetskampf, unter viel Kampf. Und hier liegt der Schlüssel dafür, dass der Dienst des Apostels Paulus in Thessalonich nicht vergeblich war. Und da liegt der Schlüssel auch für uns, dass auch unser Leben und Dienst nicht vergeblich ist im Gebet. Verse 3 und 4. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Da habe ich einen Satzteil gehabt, an dem habe ich lange gekaut. So wie wir von Gott für tauglich befunden worden sind, hat er uns mit dem Evangelium betraut. Und dann habe ich entdeckt, dass hier für das Wort tauglich ein Wort steht, das in Lukas 14, Vers 19 für die Untersuchung von Ochsen auf ihre Tauglichkeit gebraucht wird. Also, da kauft man Ochsen oder hat einen Ochsenstall, dann schaut man dem halt ins Maul oder weiß ich, was man da noch so prüfen kann am Ochsen, keine Ahnung, ich bin Großstädter. Und dann sagt man, wofür ist denn dieser Ochse geeignet? Also der eignet sich, um im Joch zu ziehen, vor der Kutsche. Oder der eignet sich, um vor dem Pflug zu ziehen. Oder der eignet sich wohl eher nur noch für die Fleischwirtschaft. Und wenn man da nicht gerade Großstädter ist, weiß man auf jeden Fall, eignet sich ein Ochse nicht für Milchwirtschaft. Ja, das sollte man dann also wissen. Gott hat uns als seinen Ochsen ins Maul geschaut und uns untersucht. Und er hat gesehen, wofür er uns in seinem Dienst und Plan einsetzen möchte. So wie Gott uns für tauglich empfunden hat, in seiner Untersuchung unseres Lebens, so setzt er uns als dieser Gott des Maßes jetzt auch ein. Und wir sollen genau in dem Leben, wo Gott uns jetzt für tauglich befunden hat und wo er uns einsetzt. Und es ist bei dem einen die Kinderarbeit, bei dem anderen ist es Predigtdienst, bei dem dritten sind es praktische Tätigkeiten, die bei uns in der Gemeinde jetzt zum Beispiel händeringend gesucht werden. Wir haben einen kompletten Akademikerrutsch hier bei uns in den letzten Jahren hingelegt. Uns fehlen so mal ein paar deftige Handwerker in der Gemeinde. Leute, die einfach mal richtig ein paar Sachen anpacken können. Ja? Alles hat seinen Platz im Dienst des Evangeliums. Und so wie Gott uns für tauglich erachtet hat und uns betraut hat mit seinem Dienst am Evangelium, genauso sollen wir jetzt auch leben. Wir sind Verwalter dessen, was Gott uns schenkt. Eine Gefahr müssen wir dabei immer im Auge behalten. Und Paulus sagt, das alles sollen wir tun, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also ich bin ziemlich harmoniebedürftig. Es ist immer schön, wenn man aus einer Predigt rausgeht und die Leute sagen, ah, das war mal eine gute Predigt heute. Wenn ich aber jetzt meine Predigt so aussuche, und Leute, ich weiß ja, was man so predigen muss, damit die Leute sagen, oh, das war mal gut. Ja, so ein paar Begriffe, so ein paar Themen. Und dann gehe ich hier raus und kann meine nächsten Psychiatertermine absagen. Ja, das ist wunderbar. Und dann redet der Herr mit mir und dann frage ich, Herr, was ist denn jetzt dran für die Gemeinde und für die Situation? Und dann schickt er mir dann ein Thema, hier, darüber musst du sprechen. Denke ich, oh Herr, das ist aber dünnes Eis, da kann ich mir ganz schön was einfangen. Und er meint, Holger, predigst du, um Menschen zu gefallen? Und dann geht es weiter sogar im Galaterbrief, wenn wir noch Menschen gefielen, dann wären wir Christi Knecht nicht. Also rein, du predigst doch für mich, in meiner Verantwortung, in meinem Dienst und nicht, um dir hier irgendwelche Lorbeeren abzuholen. Naja, und dann kommt es dazu, dass ich manchmal, wo ich bin und mitunter auch bei euch, euch manchmal Themen zumute, die herausfordernd sind. Wo man sagt, das ärgert mich jetzt eigentlich. Ja? Aber das gehört dazu. Wir müssen im Dienst für den Herrn eben immer daran denken, wir dürfen uns nie davon leiten lassen, Menschen gefallen zu wollen. Auch im persönlichen Gespräch, wenn wir dann merken, hey, hier läuft was schief, dann halten wir die Klappe, denn wir wollen uns den Mund nicht verbrennen. Nur die Klappe halten, nur nichts sagen. Der andere geht auf den Abgrund zu. Und wir sagen, wenn wir da jetzt mal hingehen und was sagen, dann kriegen wir irgendwie nur was Negatives zurück. Dann bin ich bei dem erledigt bis ans Lebensende. Lassen wir ihn doch lieber auf den Abgrund weiter zulaufen. Da stellen wir uns in unserem Menschen gefallen wollen über die Sache Gottes. Und über die Bruderliebe, über die richtig verstandene Bruderliebe. Also, wir dürfen uns nicht davon leiten lassen, dass so, wir mit allen immer nur, dass das alles lieb und konfliktfrei läuft und dass das alles wohl angenommen wird. Wir müssen in allem, was wir tun, sei das in der Verkündigung, sei das im Gespräch miteinander, in freundschaftlichen Beziehungen, wir müssen immer wieder wissen, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Und deshalb müssen wir manchmal auch Dinge sagen, die Menschen nicht gefallen, die aber von Gott ganz wichtig sind, damit Dinge wieder heil und gut werden dürfen. Wir lesen weiter in den Versen 5 bis 6. Denn weder sind wir jeweils mit schmeichelnder Rede aufgetreten, noch mit einem Vorwand für Habsucht, noch suchten wir Ehre von Menschen. Das Geheimnis der Vollmacht ihres Lebens und Dienstes lag darin, dass sie drei Dingen in ihrem Leben keinen Raum gaben. Schmeichelei, Habsucht und Ehrsucht. Und das sind drei ganz gefährliche Triebkräfte unseres Ego, die unsere Vollmacht von innen her zerfressen. Und einer meiner Lieblingssätze, der mir mal sehr Dinge klargemacht hat, was unser Ego angeht. Bevor unser Ich stirbt, wird es fromm. Ja. Nur sterben will es nicht. Dann lieber in frommem Gewand sich weiter ausleben und entsprechend dann in der Gemeinde auch zerstörerisch oft wirken. Also Schmeichelei, Habsucht und Ehrsucht. Das sind drei ganz gefährliche Triebkräfte unseres Ego. Und dieses Unkraut muss raus. Ich komme zum zweiten Abschnitt unseres Textes, 7 bis 12, wie Paulus unter ihnen lebte. Die Verse 7 bis 8. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sind wir in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So. Und das finde ich sowas von lieblich. So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Paulus sah Gemeinde nicht nur als Hörgemeinschaft, sondern als Lebensgemeinschaft. Und Paulus teilte mit der Gemeinde nicht nur die Botschaft des Evangeliums, sondern auch die Dinge seines persönlichen Lebens. Hier gab es keine falsche Scham, keinen falschen Stolz, keine falsche Demut, keine falsche Geistlichkeit. Ach, müssen wir ja nicht drüber reden. Nein. Für Leben steht hier im griechischen Grundtext das Wort Psyche. Es geht hier also tatsächlich um die ganz persönliche Seite, um die Psyche unseres Lebens. Sicher teilte Paulus nicht alles mit jedem. Aber die Thessalonicher waren ihm lieb geworden und er fühlte sich in Liebe zu ihnen hingezogen. Und so entstand in ihm dieser Wille, sich auch persönlich mitzuteilen. Die Liebe zueinander ist der Schlüssel der Gemeinschaft. Und warum teilt Gott sich uns persönlich mit? Aus Liebe. Das könnten wir von unserem Herrn auch sagen. Unser Herr würde auch sagen, aus Liebe zu dir fühle ich mich so zu dir hingezogen, so mit dir verbunden, dass ich dir mitteilen möchte, was in meinem Herzen ist, was ich für Gedanken und Pläne habe, was mir wichtig ist, was mir lieb ist. Gott teilt uns sein Herz mit, weil wir ihm so lieb geworden sind. Und wir stehen da und gucken nur, ja, was habe ich jetzt davon und ach, das ist mir zu viel und, und. Gott teilt sich uns mit, sein Herz aus Liebe. Und wir untereinander sollen in der Gemeinde eben auch mehr sein als nur eine Hörgemeinschaft, weiß ich nicht, am Livestream oder nebeneinander in den Sitzen. Wir sollen uns einander mitteilen, miteinander, wie geht's dir? Und dann auch mal reden, ja du, und hier bräuchte ich mal dein Gebet und das macht mir gerade sehr zu schaffen. Können wir uns da mal zusammen hinsetzen, kannst du mir da helfen oder können wir da mal drüber beten und. Es gibt so viele in der Gemeinde, die wollen immer nur stark dastehen. Gerade die ältere Generation bei uns in der Gemeinde, das sind immer so Leute, die haben gesagt, alles so mit sich und dem Herrn ausmachen. Ja, ja, na klar, im Kern ist es ja auch immer, dass wir das mit dem Herrn ausmachen. Aber die haben schon gedacht, die haben schwerste Krebserkrankung gehabt. Das haben wir Monate später erfahren, ja. Weil das macht man jetzt mit sich aus. Und Paulus würde sagen, nein. Nein. Das teilen wir miteinander in der Gemeinde. Da beten wir miteinander. Da kämpfen wir und stehen ein füreinander. Paulus schreibt weiter in Vers 9. Ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde. Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Also wenn ich das lese, Nacht und Tag arbeitend, da dachte ich, da können wir uns doch nur dafür schämen, wie oft wir in der Gemeinde davon sprechen, dass uns das zu viel wird, dass wir keine Zeit haben, dass wir doch auch an uns selbst denken müssen, dass wir mal eine Auszeit brauchen. Mann, wie oft höre ich diese Dinger. Dann denke ich an Apostel Paulus, Nacht und Tag arbeitend. Paulus war kein Workaholic, aber Paulus hat sein Leben zu 100% Christus hingegeben. Das steckt dahinter. Und wie weit weg von dieser Haltung des Apostels Paulus wir heute sind, mit dieser modernen Selbstfürsorge. Ich glaube, wie oft ich das jetzt schon gehört habe. Selbstfürsorge. Da kräuseln sich mir immer die Nackenhaare. In der Bibel lese ich von Selbstverleugnung. Und heute reden wir im Raum der Gemeinde von Selbstfürsorge. Und immer diese Verteidigung unserer individuell ungebundenen Lebensspielräume. Niemals festlegen, keine Verbindlichkeit eingehen, die uns mal auf eine Zeit irgendwo wirklich, ja, fest und verbindlich in was reinnimmt. Nein. Mal hier irgendwann mal sowas machen, das ist okay, aber nicht länger, nicht regelmäßig, nicht verbindlich. Immer unsere Freiheit haben. Und ich weiß ja, wenn wir Freizeit machen hier mit Daniel Muhl, Bibelfreizeiten oder die Dinge, die Leute melden sich mittlerweile, weiß ich nicht, 25 Minuten vor Beginn der Freizeit an. Weil kann ja immer noch was Schönes kommen. Und ich will ja frei bleiben in meinen Entscheidungen. Ja, dann plan meine Freizeit mit so einer Haltung. Ja, immer diese ungebundene Lebensspielräume, die wir frei haben wollen, dass wir alles so machen können, wie es uns gerade gefällt. Nur nicht festlegen, nur nicht binden, nur nicht verbindlich werden. Pastoren lernen heute in ihrer Ausbildung als erstes, wie sie einen Burnout im Gemeindedienst vermeiden. Ja, wie sie Elternzeit und Erziehungsurlaub nutzen können. Da läuft was schief. Bei allem Verständnis dafür, dass man da natürlich auch auf sich aufpassen muss. Also Paulus hat neben dem Verkündigungsdienst sogar für seinen Lebensunterhalt gearbeitet. Er hat das nicht zum allgemeinen Anspruch erhoben. Er hat es immer als persönliches Privileg betrachtet. Er wollte so für sich nur jeden Verdacht persönlicher Bereicherung ausschließen. Hat aber auch deutlich gemacht, du sollst dem Ochsen, der da drischt, da sind wir wieder bei dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Es ist also legitim, auch vom Evangelium zu leben. Paulus hat davon weitestgehend keinen Gebrauch gemacht, weil er frei sein wollte von diesem Verdacht, sich zu bereichern. Verse 10 bis 12. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch die Glaubenden waren. Ihr wisst ja, dass wir euch, und jetzt hört, jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder, ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Es ist großartig, wie sich bei Paulus ganze Liebe und ganzer Ernst zu einer Einheit verbindet. In Vers 7, da hat Paulus seinen Dienst noch mit der zarten Fürsorge einer stillenden Mutter verglichen. Und hier jetzt mit einem Vater, der seine Kinder ermahnt, ermutigt, warnt, tröstet und ihn mit ganzem Ernst bezeugt, der sie geradezu beschwört. Und ich kenne das auch. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem meiner Söhne, zwei sind ja noch zu Hause, mit einem meiner Söhne, und der ist jetzt auch schon volljährig und kann ja von so her machen, in Anführungsstrichen, was er will, und wollte eine Sache machen, und da habe ich so klar gesehen, wenn er da reingeht, dann geht sein Leben an der Stelle in eine ganz schiefe Bahn. Da steht ganz, ganz großes Risiko drin, abzudriften, und dann wusste ich, kann ihm das ja nicht einfach verbieten. Aber den Kerl habe ich wirklich beschworen. Beschworen. Ja, ich habe ihn gebeten und habe ihn beschworen und habe ihm Alternativen aufgezeigt. Und ich bin so froh und glücklich, er hat sich unter viel Mühe und Überwindung hat sich sagen lassen. Und ich bin da so froh an der Stelle, dass er diese Entscheidung, die nach meinem Dafürhalten eine von diesen Wegkreuzungen hätte sein können, die dann viele Jahre des weiteren Lebens bestimmen, dass er an dieser Kreuzung nicht falsch abgebogen ist, sondern darauf gehört hat. Aber so geht es eben in der Gemeinde auch zu, dass wir auch einander, sagt er, wie ein Vater seine Kinder, also auch ältere Geschwister dann und so, das und untereinander, dass wir einander so in dieser Ernstlichkeit und Dringlichkeit beschwören, Gottes würdig zu wandeln. Der Begriff, der hier für würdig steht, der kommt aus dem Griechischen im Zusammenhang mit einer Waage. Da war dieser Begriff, der hier mit würdig übersetzt wird, Axios, der bezeichnete diese Waage, die im Gleichgewicht war. Ja, da war links und rechts. Und das im Gleichgewicht Seiende, dieses griechische Wort, das ist würdig. Das heißt, das auf der einen Seite soll dem auf der anderen Seite entsprechen, dass die Waage ausgewogen ist und nicht kippt in eine Richtung. Und hier ist es immer wieder so wichtig, dass wir verstehen, wir haben alles geschenkt bekommen. Und wir sollen jetzt aber auch demgemäß leben. Würdig des Gottes leben, der uns zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und das ist so wichtig, dass wir das auch für unser Leben miteinander ganz ernst nehmen. Ja, dann das Dritte, wie die Thessalonicher das Wort aufnahmen, die Verse 13 bis 16. Wir danken Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Hier geschieht in den heutigen Tagen die entscheidende Weichenstellung für unser Leben und für unsere Gemeinden. Die Bibel, die wir geschenkt bekommen haben, das, was wir hier lesen und hören, was ist das? Gottes Wort oder Menschenwort? Und diese entscheidende Weichenstellung, die hat hier bei den Thessalonichern in einer guten Weise stattgefunden. Sie haben es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Da habe ich jetzt hier in meinem Skript einen ganz langen Bereich, wo ich das ausarbeite, weil es ganz viele Gemeinden gibt, die an dieser Stelle ganz dolle Probleme haben. Wo in vielen Teilen der Bibel, die einfach sagen, das ist kulturell bedingt, zeitbedingt, das gilt uns so nicht und. Bereich Sexualethik, Bereich Mann und Frau in der Gemeinde, in der Ehe und. Ganz viele Sachen. Das ist bei euch kein Problem. Darum überspringe ich diesen ganzen Abschnitt. Denn da habt ihr kein Problem. Aber vielleicht doch an dieser Schlussformulierung. Da bin ich nämlich für mich hängen geblieben. Und vielleicht ihr ja auch. Wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Es geht immer und immer und immer wieder darum, dass wir das, was wir aus dem Wort Gottes lesen und hören, nicht nur als Richtigkeit abhaken in unserem Leben, sondern dass es sich in unserem Leben auch auswirkt. Was nützt es, wenn wir die Bibel zwar als Gottes Wort akzeptieren, es aber in unserem Leben gar nicht entsprechend ernst nehmen? Es ist Gottes Wort und wir freuen uns, jawohl, da haben wir eine klare Stellung. Aber Leben tun wir gar nicht so, als würden wir uns dessen bewusst sein, das ist Gottes Wort, das meint Gott ernst. Wenn er von Vergebung, von Versöhnung, von Liebe, von Bruderliebe, von all diesen Dingen, seine Gebote, wenn er all das sagt, das meint er ernst. Es ist Gottes Wort. Da können wir nicht beliebig mal sagen, das machen wir, das machen wir nicht. Wir können fallen, wir können zu kurz kommen, wir können scheitern und dann wieder zu ihm kommen und um Vergebung bitten und um Hilfe bitten. Aber na klar. Aber einfach so, das zu ignorieren und darüber wegzuleben, dann können wir auch gleich sagen, das ist nicht Gottes Wort. Das ist auch nicht schlimmer. Und dann komme ich zum Schluss, wie Paulus sich nach ihnen sehnte. 17 bis 20. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Und deshalb wollten wir zu euch kommen. Ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und der Satan hat uns gehindert. Also Paulus wollte zweimal zu den Thessalonichern reisen. Und er bemühte sich mit großem Verlangen. Doch in beiden Fällen hat Satan diese Reise verhindert. In Apostelgeschichte 16,6, da lesen wir hingegen, dass Paulus durch den Heiligen Geist gehindert wurde, das Wort in Asien zu predigen. Und in Apostelgeschichte 16,7, da will er auf Missionsreise nach Bithynien gehen. Und dann lesen wir, und wieder erlaubte es ihnen der Geist nicht. Es können also auch gute Dinge sein. Sogar Missionseinsätze hier, die Gott uns nicht erlaubt. Denn es geht eben nicht nur darum, allgemein gute biblische Dinge zu tun, sondern in den Werken unterwegs zu sein, die Gott gerade für uns und zu dieser Zeit vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Wir sollen wandeln in den Werken, die Gott für uns vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Es geht nicht darum, irgendwas Gutes oder Biblisches so allgemein zu tun. Es geht darum, das zu tun, was der Herr für uns zu dieser Zeit getan haben will. Und darum erlaubt der Heilige Geist Paulus nicht, in Bithynien das Evangelium zu verkündigen. Da denkt man, sag mal, hat jetzt der Heilige Geist was gegen Missionseinsätze oder was? Nein. Aber er wollte, dass Paulus nach Europa geht. Er wollte, dass das Evangelium irgendwann in München landet. Ja. Also das war sein Wille. Das andere war jetzt nicht dran. Und darum erlaubt es ihm der Heilige Geist nicht. Und an dieser Stelle im Thessalonicherbrief, da schreibt Paulus aber, Satan hat uns verhindert. Und das ist ja nun schon interessant. Wir haben Reisepläne, die werden durchgestrichen vom Heiligen Geist, der das nicht erlaubt. Und wir haben Reisepläne, die werden hier verhindert durch Satan. Und jetzt stehen wir da und fragen uns, was bedeutet das? Und woran erkennen wir den Unterschied? Ich habe das mal erlebt, als ich zu einer Dienstreise unterwegs war. Da hatten wir eine Autopanne und ich stand in Gefahr, nicht zu der Predigt rechtzeitig zu kommen, zu der Gemeindefreizeit. Und da habe ich mich auch gefragt, Herr, was passiert hier? Das hätte man jetzt so deuten können, dass man sagt, Gott möchte nicht, dass ich dahin gehe. Das hätte man aber auch so deuten können, jetzt kommt eben wieder, wie so oft, der Teufel und versucht uns Steine in den Weg zu legen. Und der Unterschied ist doch folgender. Wenn ich erkenne, dass der Teufel jetzt nur uns ein Hindernis in den Weg legt, dann sage ich, Herr, in deiner Kraft, in Jesu Namen, mutig voran. Und zur Not geht es dann per Anhalter weiter. Ja, aber weiter. Wenn es aber von Gott ist, weil er nicht möchte, dass ich in diese Richtung gehe, naja, dann ist gut, an der Stelle auch kehrt zu machen. Darum ist es schon wichtig. Das ist eine Frage, die man pauschal nie beantworten kann. Das muss man in jedem einzelnen Fall im Gespräch mit Gott und vielleicht auch im Gespräch mit Brüdern, muss man das rauskriegen, was passiert hier gerade? Sind das Hindernisse vom Teufel oder ist das ein Wehren des Heiligen Geistes? Dafür gibt es leider kein Rezept. Nur die Verbindung mit Christus. Denn Paulus konnte das orten. Der konnte diese beiden Dinge benennen. Mir ist aber dabei auch wichtig, zuletzt und zutiefst sind es eigentlich nur zwei Enden desselben Seils. Denn Gottes Wille geschieht auf die eine oder andere Weise. Am Ende immer. Und wenn der Teufel hier verhindert, dass Paulus nach Thessalonicher reist, zweimal, Paulus wollte so gern und nein, Satan hat uns gehindert. Jetzt reist Paulus nicht nach Thessalonich. Und was ist die Folge davon, dass Satan Paulus gehindert hat, nach Thessalonich zu reisen? Was ist das Ergebnis? Der Brief. Sagen wir doch nur Danke, ne? Der Teufel wollte so richtig was Negatives machen. Gott sagt, mach mal. Die Münchner freuen sich später, wenn sie die Briefe hören. So ist Gott. Also Gott kann auch das, wo eben der Teufel widersteht und meint, jetzt hat er aber was geschafft. Daraus macht Gott Heil und Segen. Wunderbar. Und das größte Beispiel dafür ist was? Das Kreuz. Das Kreuz. Da denkt er, jetzt habe ich geschafft, denkt der Teufel. Jetzt habe ich die Sendung des Sohnes Christus so richtig durchgestrichen und ihn ans Kreuz gemacht. Ha, das ist mein Sieg. Und daraus wird die Grundlage für die umfassende Versöhnung der ganzen Schöpfung. Wow, so ist unser Gott. Das macht froh und gewiss. Und in der Weise können wir dann auch an dieser Stelle ganz ruhig unterwegs sein. Und damit kommen wir jetzt zu den letzten beiden Versen, die Verse 19 bis 20. Wer ist unsere Hoffnung oder Freude, unser Ehrenkranz, unser Siegeskranz? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Das heißt, Paulus sieht alle Mühen und Investitionen in die Gemeinde im Lichte des Tages, an dem Jesus wiederkommt und wir alle gemeinsam vor ihm stehen. Und dann werden alle Mühen und alle Investitionen in die Gemeinde uns zum Ehrenkranz, zur Herrlichkeit und zur Freude sein. Die Frucht unseres Lebens besteht eben nicht in Geld und Gütern, sondern in den Menschen, denen wir im Namen Jesu dienen durften. Und so können wir uns gegenseitig an diesem Tag unseres Herrn Jesus, wenn wir alle gemeinsam vor ihm und bei ihm stehen, können wir uns gegenseitig zur Herrlichkeit und Freude, ja sogar zum Ehren- und Siegeskranz werden. Dann stehen wir da vor dem Herrn und dann wird offenbar, du, das war ein Punkt, da hast du mir so in meinem Glauben, mein Leben so geholfen. Da war ich so am Ende und du hast mir geholfen, dass ich da weitergehen konnte. Und wie du das damals gesagt hast, da ist es mir so klar geworden und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Oder, ganz, ganz breites Feld, wo wir vor ihm stehen und uns gegenseitig zur Herrlichkeit und Freude werden, vor Christus, zum Siegeskranz. Einfach in dem, was Christus durch jeden Einzelnen von uns an den anderen hat tun dürfen. Und in diesem Licht lasst uns heute schon miteinander unterwegs sein. Dass, wenn wir bei ihm sind, wir dann wirklich einander so zur Herrlichkeit und Freude sind und nicht da stehen und drucksen müssen, wie wir hier miteinander umgegangen sind. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute weitere Zeit nach den ersten 20 Jahren. Wir hoffen alle gemeinsam, dass es keine weiteren 20 mehr werden. Und zwar nicht, weil ihr hier eingeht, sondern weil wir doch so hoffen und erwarten, dass unser Herr kommt. Amen. Ja, Jesus Christus, wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du uns herausgerufen hast aus einer Welt in der Finsternis, in der Sünde, in der Sinnlosigkeit, Herr, die gebunden ist an so viele Dinge, die nicht freikommen, wo die Menschen alleine leben wollen und doch zutiefst nur gebundene und unfreie Menschen sind, dass du uns da rausgeholt hast, dass du uns ins Licht gestellt hast, in die Gemeinschaft mit dir, in die Freiheit und in die Freude und in das Glück eines Lebens mit dir. Und Herr, so lass uns in diesem Bewusstsein auch in der Gemeinde, dass wir alle miteinander unterwegs sind, Herr. Und dass wir die Gnade, die du uns geschenkt hast und diese Vergebung und Versöhnung, die wir geschenkt bekommen haben, dass wir die auch untereinander immer wieder weitergeben, aneinander, da wo wir halt immer wieder aneinander auch schuldig werden. Herr, dass wir uns nicht durch schlechte Erfahrungen blockieren lassen, dass es Satan nicht gelingt, uns dadurch in die Ecke zu stellen, unbrauchbar zu machen, uns rauszudrängen, sondern dass wir immer wieder durch dieses Wunder von Vergebung und Versöhnung und Gnadenerweis immer drinbleiben in deinem Lebensstrom, in deiner Gemeinde, da wo du bist, Herr. Und danke, dass du dein Herz uns offenbarst, dass es dir wichtig ist, dass du deine Gedanken und Ziele und Pläne und dein Wesen, dass du das mit uns teilst. Du möchtest, dass wir dich kennenlernen. Du möchtest mit uns darüber reden, über das, was dir wichtig ist. Und Herr, du möchtest auch, dass wir untereinander unser Leben teilen und als Gemeinde, nicht nur als Hörgemeinschaft, sondern als Lebensgemeinschaft unterwegs sind. Und da bitte ich dich für uns alle, dass du uns auf diesem Weg noch viel mehr diesen Freimut und diese Offenheit schenkst, diese Geschwisterschaft, in der wir stehen vor dir als deine Kinder, noch viel mehr und konkreter zu leben, damit dein Wort an uns nicht vergeblich ist und deine Gnade an uns nicht vergeblich ist, sondern wirksam wird und wir uns an dem Tag, wo wir vor dir stehen, gegenseitig zur Herrlichkeit und Freude und zum Siegeskranz werden. Danke, wir beten dich an, Herr, komme bald. Amen.